Da steht ein Papa vor seinem MacBook oder er sitzt vor seinem MacBook und dann kommt seine kleine Tochter an und sagt, Papa, was spielst du denn da? Und der Papa sagt, ja, das Spiel, das ich hier spiele, das heißt Online-Banking. Und die kleine Tochter fragt, und Papa, gewinnst du? Und der Papa antwortet, nein, mein Kind, nein. Und wie oft würden wir so gerne beide Daumen hoch und sagen, ich bin immer nur am Gewinnen, sei es beim Online-Banking im finanziellen Bereich oder zum Beispiel in unserer Ehe, in unserem Freundeskreis, bei der Kindererziehung, in der Beziehung mit unseren Arbeitskollegen, in dem, was wir arbeiten. Wie schön wäre es, wenn wir immer nur beide Daumen hoch sagen könnten und ja, mein Kind, ja, ich bin volle Kanne am Gewinnen. Aber es gibt den ein oder anderen Lebensbereich, wo wir doch immer wieder Daumen runter machen und genau diese Antwort geben müssen, die der Papa seiner Tochter gegeben hat. Nein, mein Kind, nein, ich gewinne gerade nicht. Sei es bei der körperlichen Gesundheit oder, so wie wir jetzt in dieser Themenreihe sind, Mental Health, auch bei der seelischen Gesundheit. Plötzlich ist da irgendetwas unerwartet und du merkst, meiner Seele geht es nicht gut. Warum ist das so? Wir befinden uns noch nicht im Himmel, sondern wir sind alle in ein Spiel involviert, das sich Leben nennt. Und in diesem Leben hier auf der Erde, da gehören Verluste und Niederlagen, Enttäuschungen, Scheitern, die menschliche Fehlbarkeit gehören einfach dazu. Und das ist einfach von Anfang an da gewesen. Die ersten Menschen waren zwar noch sündlos, schuldlos, aber sie sind nicht in den Himmel hineingeschaffen worden, sondern in eine Welt, die schon dual, sage ich mal, war, wo sie schon eine Entscheidungsmöglichkeit hatten zwischen Gut und Böse. Und indem sie sich gegen Gott, gegen seine Gebote entschieden hatten, haben sie sich für Sünde entschieden, für die Schuldhaftigkeit des Menschen und damit für das, was wir als Stacheln haben, die uns immer wieder gegenseitig stacheln und die uns wehtun. Und mit dieser Entscheidung, die wir alle treffen würden, das sage ich immer meinen Kindern, die fragen dann manchmal, warum haben Adam und Eva das bloß gemacht? Dann würde doch hier... Und ich sage, weißt du, wenn du der Adam wärst oder wenn du die Eva wärst, ganz sicher, du triffst auch viele Entscheidungen, wo du eigentlich genau weißt, du solltest es nicht tun. So, wir sind da wahrscheinlich keinen Deut besser. Aber so kamen Sünde und Tod in die Welt. Und die Bibel, die spart uns Verlust und Niederlagen, Scheitern, Schuld, Scham, spart sie nicht aus. Sondern sie redet ganz klar und deutlich, auch bei ihren Glaubenshelden, auch bei Jesus im Übrigen, von diesen Gefühlen und von diesen Niederlagen und von diesen Erfahrungen von negativer Art. Wenn wir im Psalm 23, den viele so lieben und der viele so tröstet, lesen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann ist das Triumph und Sieg, oder? Aber später kommt auch, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. So, wir lesen von finsteren Tälern. Paulus, indem er sagt, legt die Waffenrüstung Gottes an in Epheser 5, sagt er auch, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. So, er redet von dem bösen Tag, er redet von Kämpfen, die kommen, von Anfechtungen, von Pfeilen, die geschossen werden, die abgeschossen werden, auf unsere Mental Health auch, auf unsere Gedankenwelt, auf unsere Gefühle. Und wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Das ist die Frage, die wir in dieser Themenreihe stellen. Und Philipp hat es eben schon gesagt, im Moment wird er mit seiner Frau ganz oft gefragt, und wie geht es euch? Ich hätte fast diese Woche euch geschrieben, und ist es schon da? Ich war die ganze Zeit drauf und dran. Und Ja, auf jeden Fall. Wie antwortest du auf diese Frage? Und manchmal ist dein Ich ganz selbstbewusst und fröhlich. Du hast in der Liebe Gottes im Worship gebadet und bist erfüllt von Gottes Liebe für dich und für alle Menschen um dich herum. Und du kannst voller Freude sagen, ja, mir geht's gut und wie geht es dir? Und manchmal ist dein Ich nicht so selbstbewusst und fröhlich. Vielleicht warst du auch in der Gegenwart Gottes, aber du hast Gott gar nicht erlebt. Vor lauter Schmerz vielleicht. Oder in deiner Bedrängnis. Deine Ehe sieht so aus, als ob es nicht weitergeht. Wer kann da überhaupt noch helfen? Und du kommst hin und jemand fragt dich, wie geht's dir? Und dann verrate ich euch einen Trick. Ich sag dann einfach, danke und wie geht's dir? Weil dann muss ich nicht lügen. Ich muss nicht sagen, mir geht's nicht so gut. Sondern ich sag einfach, danke und wie geht's dir? Das mache ich nicht immer. Manchmal bin ich auch ganz ehrlich und sage, nee, wirklich, gerade ist es echt anstrengend. Oder wenn jemand fragt so, alles klar, dann sage ich manchmal, alles kann nie klar sein. Dafür haben wir viel zu viele Kinder, viel zu viele Lebensbereiche. Wie soll denn alles klar in einem Moment sein? Also so ein Moment muss erst noch kommen, wo wirklich man sagen kann, ja, alles klar. Also das finde ich immer die beste Frage, so nicht, wie geht's dir oder so, sondern alles klar. Und da sage ich meistens, ja, alles kann nie klar sein. Weil die finde ich schon heftig, die Frage. Meine Tochter hat mir letztens eine Karte geschrieben und die hat mich auch gefragt, Mama, wie geht es dir? Und gleich darauf schrieb sie, nein, Mama, nicht einem deiner Kinder, sondern dir. Weil die weiß schon, ich als Mama bin so verwoben mit dem Gefühlsleben meiner Kinder, dass es sehr schwer ist, wenn es einem meiner Kinder nicht gut geht, dass es mir dann überhaupt noch gut geht, oder? Kennt ihr das als Eltern? Wenn dein Kind irgendwie gemobbt wird in der Schule oder wenn es so geknickt ist, wenn es irgendwas erlebt, wenn die Freundin wegzieht oder ja, es einfach wirklich richtig am Ende ist. Wie soll es dir dann als Elternteil gut gehen? Das ist so schwierig. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Und wie möchte Gott, dass es uns geht? Natürlich denken wir, Gott möchte, dass es uns gut geht, oder? Gott möchte, er sagt glückselig in der Bergpredigt. Das heißt, er möchte, dass wir eine glückliche Seele haben, dass unsere Seele glücklich ist. Es ist Freude, die Fülle vor dem Angesicht des Herrn. Wie oft spricht die Bibel von Freude und von Frieden? Von einem fürchte dich nicht, keine Angst. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Und irgendwo haben wir in unserem Kopf diesen christlichen Maßstab, einem Christen muss es immer gut gehen, weil in Gottes Gegenwart ist immer Freude. Und wenn wir nicht voller Freude und voller Fröhlichkeit sind, ja, dann muss irgendwas an unserer Beziehung mit Gott nicht stimmen. Wir sind nicht genug in Gottes Gegenwart, weil sonst würde es uns ja gut gehen, oder? Kennt ihr solche Gedanken? So, und zudem, dass es dir schon nicht gut geht, kommt dann auch noch eine Selbstanklage. Was habe ich nur mit meinem Glauben falsch gemacht? Oh, ich habe nur 5 Kapitel Bibel gelesen. Vielleicht muss ich ja 9 lesen, damit es mir besser geht. Oder, ach, jetzt habe ich ja schon so lange keinen Lobpreis mehr gemacht. Bestimmt bin ich selber schuld, dass es mir so schlecht geht. Ich weiß noch, meine Mutter hat damals erzählt, dass sie war Kind von einem Gemeindeleiter. Und die mussten mit einem Lächeln im Gottesdienst sein. Ein Christ ist fröhlich. Und das war von ihrem Vater so erwartet, dass sie im Gottesdienst lächelt. Lächle, Kind. Also als Befehl. Und es gibt auch so Kinderlieder. Immer fröhlich, immer fröhlich. Und das setzt schon die kleinen Kinder, sage ich mal, unter einen massiven Druck. Du musst immer fröhlich sein. Und ich habe schon als Kind gedacht, so manchmal bin ich nicht fröhlich. Ja. Und da sind wir schon von manchen solchen Denkmustern geprägt. Und ganz krass habe ich das erlebt, wie ich geprägt bin. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, meine Güte, wie geprägt war ich, als ich mal sehr, sehr erschöpft war. Wir hatten damals ein Leben, wir wohnten 20 Minuten von der Gemeinde entfernt. Und ich hatte 4 Gemeindetermine in der Woche mit 4 Kindern, mit einem Kleinkind dabei. Und unser Leben war wirklich crazy. Und wir hatten einfach uns vorgenommen, wenn wir wegziehen, damit wir einen Garten für die Kinder haben, möchten wir Gott in keinster Form weniger dienen in seinem Reich oder in seiner Gemeinde, als wir es vorher getan haben. Und das haben wir durchgehalten, jahrelang. Und zudem habe ich dann noch angefangen, den Mutter-Kind-Raum in unserer Gemeinde zu renovieren und den schön zu machen und habe die Kinder dann nach der Schule abgeholt. Dann sind wir sofort zur Gemeinde gefahren, haben da gepicknickt und haben den Raum, oder ich habe den Raum renoviert und die haben gespielt und ihre Hausaufgaben gemacht und alles Mögliche dort. Und am Ende der Zeit war der Raum wirklich wunderschön, wirklich, der war bezaubernd schön. Es war wirklich eine Liebeserklärung an Jesus. Aber genauso schön wie der Raum war, genauso erschöpft war ich. Und genauso erschöpft waren die Kinder. Der Flo, wenn wir schon nur zum Gemeindehaus so ein bisschen rangefahren sind, fing der an zu weinen und wollte nicht. Ich habe den dann immer bestochen und habe gesagt, du kriegst das und das, wenn wir jetzt zum Kids Club gehen. Weil, ja, und das tut dir dann natürlich auch total weh. Und du weißt, du hast irgendwas falsch gemacht, du hast was übertrieben. Und ich war sehr nah am Wasser gebaut in der Zeit. Und in dieser Zeit hat die Julie dann ein Seehundreferat gemacht und wir sind, da gibt es dort, wo diese Seehundaufzuchtstation ist, über die wir recherchiert haben, gibt es auch ein Mutter-Kind-Kurhaus vom BFP, also ein christliches Haus. Und ich habe gedacht, ach Mensch, Jesus, das wäre schön, jetzt in die Mutter-Kind-Kur zu fahren, in ein Haus, in ein christliches Haus, in dein Haus zu fahren, dort mit dir im Meer zu schwimmen, das wäre wundervoll. Und ich habe einen Antrag an die Krankenkasse gestellt und habe Gott gefragt, ob ich dorthin komme wahrscheinlich. Ach ja, genau, weil die Krankenkasse hatte gesagt, dass sie uns das höchstwahrscheinlich nicht genehmigen wird. Und dann schlug ich die Bibel auf und in der Bibel kam eine Stelle und da stand, der du die Menschen machst wie die Fische des Meeres. Direkt. Und ich dachte, boah, ist das krass, direkt so eine Meeresbibelstelle und dann auch noch die Fische, weil ich fühle mich im Meer immer wie ein Fisch. Also ich fühle mich so, so wohl im Wasser. Und am nächsten Sonntag hatte am Eingang ein Kind aus der Kinderkirche, aus dem ersten Gottesdienst, hatte auf mich gewartet und wollte mir ein Bild schenken. Und es schenkte mir ein Bild und auf dem Bild waren zwei Fische in einem Wasserglas drin. Und glaub mir, in den ganzen Jahren habe ich nie wieder ein Bild mit Fischen im Wasserglas geschenkt bekommen. Aber für mich war das in dem Moment so eine Bestätigung. Ich habe diesen Fischbibelvers bekommen vom Meer und jetzt noch ein Bild. Und ich habe dann dem Kind schon geschrieben, einen Brief geschrieben, wie Gott es prophetisch gebraucht und wie Gott Kinder so liebt und ja, wie er mir das bestätigt hat damit. Und genau, weil der Antrag kam, dann genehmigt zurück. Und dann rief ich in dem Kurhaus an und die haben mir überhaupt keine Hoffnung gemacht. Die haben gesagt, nee, Frau Schneider, wir haben überhaupt keinen Platz. Das ist auf Monate ausgebucht. Wenn, dann können Sie, und dann hat er gesagt, wann Sie wieder Platz hatten. Das war Monate später. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt so erschöpft. Ich brauche das so dringend. Ja, und suchen Sie sich bitte ein anderes Kurhaus, wenn Sie so erschöpft sind. Und dann habe ich die Kinder zusammengenommen und habe gesagt, Kinder, ich möchte in dieses Haus mit euch. Wir wollen zusammen ans Meer fahren. Und ich glaube, Gott möchte das auch, weil er hat uns diese Bibelstelle gegeben. Und der Timon, der hat mir dieses Bild geschenkt mit den Fischen. Also bestimmt möchte Gott das. Wir müssen aber noch mal beten. Das Kurhaus sagt, sie haben keinen Platz. Lass uns zusammen beten, dass irgendwas passiert, dass wir da doch hinkommen. Und dann haben wir uns auf dem Kinderzimmerboden hingesetzt und haben gebetet zusammen. Jedes Kind hat gebetet. Und am Ende, nachdem wir alle gebetet hatten, hat der Felix, der war damals in der ersten Klasse, gesagt, Mama, ich möchte auch noch einen Bibelvers mit dem Meer haben. Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen und ich war so, boah, Hilfe, das war alles schon so unwahrscheinlich, ob da jetzt eine Bibelstelle mit dem Meer kommt. Ich hatte so Angst, dass das Kind dann so enttäuscht wäre. Aber tatsächlich, er schlug die Bibel auf und es kam eine Bibelstelle und im Süden und an der Küste des Meeres. Genau da war seine Hand. Und ich habe gedacht, das ist krass. Also Gott wird uns schon das Meer schenken. Ich war dann so zuversichtlich. Und ich war so dankbar, dass Gott wieder zu einem Kind so spricht. Ja, Gott liebt Kinder über alles. Und und tatsächlich rief das Kurhaus an. Ich weiß nicht, ein, zwei Tage später. Und die haben gesagt, sie müssen sich ganz schnell entscheiden. Hier ist was frei geworden. Wenn sie wollen, können sie kommen. Und ich war einerseits krass berührt. Und andererseits hatte ich Angst, weil das war in der Schulzeit von den Kindern. Und mein Herz hat dann angefangen zu schlagen und ich dachte so, was ist, und darauf möchte ich hinaus, was ist, wenn die Lehrerinnen erfahren, dass diese Frau, die Gott so verehrt und die von ihrem Glauben erzählt und von diesem großen, mächtigen, starken Gott. Was ist, wenn die merken, dass diese Frau so erschöpft und so am Ende ist, dass sie in der Schulzeit eine Kur braucht? Und ich dachte, kann ich denn Jesus so beschämen, dass ich so praktisch so ein Loser bin und seinen Namen jetzt so durch den Dreck ziehe, dass ich in der Schulzeit eine Kur mache? Könnt ihr solche Gedanken nachvollziehen? Also solche Gedanken hatte ich. Und im Nachhinein denke ich mir, so ein Quatsch. Gott wollte uns diese Kur geben. Er hat uns das so gegönnt. Es gab keine bessere Zeit als in der Schulzeit, weil das genau zwischen zwei Ferien war, zwischen Ostern und Pfingstferien. Das heißt, wir hatten eine ganz lange Zeit, wo wir uns erholen konnten mit kaum Schule dazwischen. Also Osterferien, dann die Kur, dann die Pfingstferien. Es war wirklich wie von Gott so gemacht, genau dieser Zeitpunkt, genau diese Kur. Und es war so eine wertvolle Zeit auch mit ihm dort. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Das waren meine eigenen Gedanken, von christlicher Kultur so geprägt. Von dieser Kultur auch von Bibelversen, die man so interpretiert. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat für mich immer so bedeutet, ich habe nicht nur innere Stärke für mich selber, für mein eigenes Leben, für meine ganze Familie, für meinen Ehemann, für meine Kinder, sondern auch noch für die Nachbarschaft, für die Schule, für alle Kinder, die immer kommen, für alle Menschen in der Gemeinde, für jede Seelsorge. Ich habe immer Kraft genug für alle. Von meinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie kann ich dann Jesus so beschämen, dass ich so erschöpft bin? Nein, Gott ist nicht so. Und wir können jetzt dieses Bild von dieser Schüssel sehen. Dort, wo wir Zerbruch haben, das war eine zerbrochene Schüssel. Und das ist japanische Kunst, das ist eine japanische Art und Weise, wie sie mit Goldlackpulver, also Goldpulverlack, das so reparieren, dass diese Stellen, diese Bruchstellen hinterher mit dem Gold so hervorkommen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Bild auf das, wie Gott mit unserem Zerbruch, mit unserer Erschöpfung, mit unseren Verletzungen, mit unserem Versagen, mit unseren Niederlagen, mit unserer Schuld, wie er so Wunderschönes daraus macht. Die schämen sich nicht über die Scherben, sondern die stellen das ganz stolz aus, weil es hinterher umso schöner aussieht. Wir können noch das andere Bild sehen von der anderen Schüssel. Findet ihr die auch schön? Also mir gefallen die richtig, richtig gut. Und ich glaube, dort, wo Gott hinterher mit seinem Goldpulverlack, mit seiner Heilung, mit seinem Heiligen Geist Wunden, Zerbruch heilt und hineinkommt, dort wird ein Mensch umso schöner. Und Gott schämt sich nicht. Er schämt sich nicht für unsere Tränen, sondern er kommt und tröstet mit seinem wundervollen Heiligen Geist. Und er macht daraus etwas, was noch schöner ist und was ihn ehrt. Und dazu passt ein Gedicht. Und ich liebe dieses Gedicht. Es ist von Hilde Domin. Das Gedicht heißt Bitte. Bitte. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Warum taugt er nichts? Weil dort, wo Menschen immer nur heile Welt erleben, wo sie immer nur Friede, Freude, Eierkuchen erleben, dort arbeitet Gott nicht, dort kann Gott nicht an ihnen arbeiten, dort werden sie nicht geläutert. So diese Tränengrenze, dass wir sie überschreiten, dass wir in Verzweiflung sind, dass wir heftigste Tränen weinen. Es ist gesund, es sind wertvolle Zeiten, es sind Zeiten, in denen wir durch die Löwengrube gehen, in denen wir durch die Sintflut gehen und in den feurigen Ofen geschmissen werden. Ja, solche Zeiten gibt es. Aber es sind Zeiten, in denen wir schöner werden, wie diese Schüssel. Es sind Zeiten, in denen Gott mit seinem Goldpulverlack kommt und aus dem Zerbruch etwas Wunderschönes und etwas Nützlicheres macht für sein Reich. Dürfen wir denn darüber sprechen in der Kirche? Über Zerbruch, über Verzweiflung, über Schmerz? Dürfen wir das? Dürfen wir über psychische Krankheiten sprechen in der Kirche? Dass es Menschen gibt, die nicht nur im Burnout sind, so wie ich das eben beschrieben habe, völlig überarbeitet, erschöpft, vielleicht auch überarbeitet für Gottes Reich, ist ja was ganz Tolles, oder? Nein, wo nicht nur Burnout da ist, sondern wo auch Selbstmordgedanken da sind, wo sich Menschen vor lauter Druck, den sie nicht mehr aushalten, selbst verletzen und ritzen. Wo Menschen nicht mehr umgehen können mit dem Druck in ihrer Seele, wo sich Zwangsgedanken entwickeln, wo Essstörungen da sind, Bulimie und Magersucht. Was ist mit Borderline? Was ist mit Identitätsstörungen? Was ist mit Panikattacken? Sind die Menschen alle selber schuld? Sind es geistliche Loser? Und ich möchte, wenn du vielleicht auch mit solchen Dingen zu kämpfen hast, mit Depressionen oder mit irgendwas, was ich gerade erwähnt habe, mit noch ganz anderen Sachen, die ich nicht erwähnt habe, ich möchte, dass du heute weißt, dass Gott dich anschaut und dass er wahnsinnig stolz auf dich ist. Dass er sich nicht ein wenig für dich schämt, dass du kein wenig ein geistlicher Loser bist, sondern dass es was ganz Normales ist, was wir in der Bibel finden. Bei all den Glaubenshelden finden wir all diese Dinge. Bei Jesus selbst finden wir das. Und die Bibel ist ein Buch des Trostes, das uns zeigt, ja, für unsere Seele kann etwas zu viel werden. Und es gibt so viele unterschiedliche Mechanismen, wie die Seele krank werden kann. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe und es gibt so viele unterschiedliche Mechanismen, wie eine Seele dann reagieren kann. Wir können jetzt das Bild sehen von diesem Fahrradfahrer, der so viel zu tragen hat. Gott gibt uns nur das, was wir tragen können. So, das ist so ein Spruch, den wir immer wieder in christlichen Kreisen hören. Und der arme Kerl hat schon so viel zu tragen, oder? Und er schafft es immer noch. Und so denken wir manchmal, sind die Christen, ne? Gott hilft uns tragen und keine Last ist zu schwer. Ist das denn biblisch? Und in der Bibel finden wir bei Paulus, bei unserem Glaubenshelden, intelligenten, geisterfüllten Paulus, eine Stelle im Korinther, wo er sagt, nein, das stimmt gar nicht. Und wir schlagen zusammen auf 2. Korinther 1 und da steht, denn wir wollen euch, Brüder oder Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hin. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. So, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Wir konnten nicht mehr. Wir waren nicht nur am Rande der Erschöpfung, sondern wir waren darüber hinaus. Es ging über unser Vermögen. Unsere Seele hat es nicht mehr tragen können. Was macht ein Elia durch, nachdem er einen riesen Sieg eingefahren hat, geistlich, menschlich? Er macht den tiefsten Kampf mit Selbstmordgedanken durch. Er möchte lieber sterben. Mose. Das Volk ist ständig am Murren, am Kritisieren, am Meckern, am Aussetzen, wollen die Vergangenheit, verklären die Vergangenheit, wo es ihnen eigentlich gar nicht so gut ging als Sklaven. Und trotzdem, sie sagen, wo ist unser Lauch, wo ist unser Knoblauch, wo ist unser Fleisch? Blöder Mose, hast du uns hier in die Wüste geführt? Und Mose reagiert mit Verzweiflung. Und er sagt, ich möchte lieber sterben, als diesem Volk weiter zu dienen. Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du das zulassen? Bin ich denn die Mutter von diesem Volk? Wisst ihr, dass eine Gemeinde seine Leiter auch in den Burnout bringen kann? Durch ständige Kritik, ständig alles besser wissen, nicht mit der Vision mitgehen? Wisst ihr, dass es da Stellen gibt, wo es heißt, bitte macht es nicht so, sondern versucht, dass eure Leiter Freude an euch haben können? Wisst ihr das? Ich sage euch mal so eine Stelle. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also nicht gut für sie, sondern nicht gut für euch, weil wenn es euren Pastoren, euren Leitern gut geht, geht es auch der Gemeinde viel besser. Wenn immer nur ständig Kritik kommt und ständig Verbesserungsvorschläge und ständig nur genörgelt wird und gemeckert wird, glaubt mir, das macht auch was mit jedem Menschen. Auch eure Leiter sind Menschen. Und so wie du Ermutigung brauchst und wie es dir so gut tut, genauso gut tut es auch deinen Leitern Ermutigung und Dankbarkeit. Okay, nur mal so ein kleiner Exkurs. Ja, was finden wir noch in der Bibel? Wir finden Minderwertigkeitskomplexe. Gideon. Gott sagt zu ihm, du starker Held. Und Gideon sagt, ich bin der Letzte. Ich bin der Kleinste aus meiner Familie. Und meine Familie ist die Kleinste im ganzen Land. Komplexe. Oder Jeremia, als Gott ihn beruft. Da sagt er, ich bin viel zu jung. Und reden kann ich auch nicht. Auch Mose hat diese Komplexe. Wir finden Ängste. Was hat Petrus für eine Angst, als er Jesus verrät? Warum verrät er Jesus? Wir kennen Petrus eigentlich gar nicht wieder. Was für eine massive, dämonische Angst er auch haben musste, oder? Dass er so eine komplett andere Persönlichkeit plötzlich hatte, dass er Jesus verrät, wo er vorher noch sagt, und wenn alle dich verlassen, ich niemals. Und dann hat er noch mit dem Schwert dem Malchus das Ohr abgehauen. So ein Starker und war bereit, für Jesus mit in den Tod zu gehen. Und plötzlich am Feuer, furchtbarste Ängste. Nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Verflucht soll ich sein, wenn ich ihn kenne. Und hinterher solche Schamgefühle. Unendliche Scham. Ich bin ein Versager. Was für eine Niederlage. Hallo, merkt ihr, die ganzen Glaubenshelden in der Bibel kennen all diese Gefühlsbreite negativer Gefühle? Ist das nicht tröstlich? Ist das nicht tröstlich, dass du dich nicht als geistlicher Loser fühlen musst, wenn es dir mal nicht so gut geht, sondern dass du weißt, du bist in bester Gesellschaft? Ja? Du bist in bester Gesellschaft. Jesus im Garten Gethsemane, er hatte solche Angst, dass er Blut geschwitzt hat. Jesus, als er am Kreuz hängt, er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Und Menschen, die so tief verzweifelt sind, die schreien ganz, ganz oft, warum, Herr? Warum? Warum ich? Ich habe das doch nicht verdient, dass es mir so dreckig geht. Dass du mein Gebet nach einem Kind nicht erhörst. Dass ich diesen Menschen verloren habe. Oder dieser Mensch hat es doch nicht verdient, so früh zu sterben. Warum? Und Jesus selbst hat dieses Warum durchgemacht. Und er hatte es wirklich nicht verdient, oder? Dass er schreien musste, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Und er war vom Vater verlassen. Der Vater konnte keine Gemeinschaft mit ihm haben, weil er die ganze Sünde, den ganzen Dreck, das ganze Scheitern, den ganzen Verbrechen, die ganzen ekligen Morde und widerliche, ekligsten Sachen der ganzen Menschheit trug. Und Gott musste sein Angesicht vor ihm verbergen. Jesus hatte das nicht verdient, dass er dieses Warum schreien musste, aber er hat es geschrien für uns. Und er hat es auch stellvertretend geschrien für uns, weil so tief wie Jesus unten war, so tief werden wir niemals unten sein, egal wie schlimm es uns geht. Mir ging es vor 8 Jahren mal sehr schlimm, sehr schlimm. Ich hatte Ängste zum Verrecken. Das zog sich über Monate hin. Und ich hatte tatsächlich auch blutige Hände vor lauter Angstschweiß. Und wir haben alles versucht. Wir haben natürlich Lobpreis. Ich habe die ganze Zeit in Zungen gebetet. Und ich dachte, diese Ängste müssen doch wieder weggehen. Fürchte dich nicht, steht in der Bibel. Unglaube. Ich werfe meine Sorgen nicht auf Jesus. Wie kann das denn sein? Und es wurde immer nur schlimmer und nur schlimmer und nur schlimmer. Und schließlich haben wir uns professionelle Hilfe gesucht. Wir sind in die Klinik gegangen. Ich war in der Psychiatrie. Und wir haben das nicht einen Moment bereut, dass wir dorthin gegangen sind und dass wir den Schritt gegangen sind, menschliche Hilfe anzunehmen und Medikamente anzunehmen. Das Einzige, was wir je bereut haben, ist, dass wir es nicht viel früher gemacht haben. Dass wir so lange rausgezögert haben, weil wir immer noch dachten, wir schaffen das, wir kommen damit irgendwie selber klar, Gott wird es schon richten und so weiter. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr auch nicht mit den Fingern aufeinander zeigt. Und dass ihr nicht in Gedanken darauf auf die Idee kommt, jemand, der psychisch leidet, der irgendwelche Ängste, Depressionen oder sonstige Dinge, die ich eben erwähnt habe, durchmacht, dass der ein ganz schlechter Christ ist und dass euch sowas niemals passieren könnte. Ich war nicht stolz vorher, aber ich dachte, wenn mir jemals irgendwas nicht passiert, dann eine psychische Krankheit, weil ich immer stark war. Ja, natürlich ist man mal erschöpft. Ich bin auch Mama von 4 Kindern gewesen. Und Mama hat schon das M drin. M steht für müde. Und es kommt gleich 2-mal im Wort Mama vor, ja. Und das A am Rande aller Kräfte oder weiß ich. Aber mehr als so erschöpft hätte ich nie gedacht, dass mich sowas treffen könnte. Aber tatsächlich, mich hat eine psychische Krankheit, massivste Angststörungen. So, wie gehen wir damit um, wenn Menschen verzweifelt sind, wenn sie ins Haus Gottes kommen? Hoffentlich kommen sie dann. Die Hanna geht ins Haus Gottes und Hanna konnte keine Kinder bekommen. Sie hat in Polygamie gelebt und die andere Frau von ihrem Mann, die bekam Kinder, die hatte Kinder und hat angegeben vor ihr und hat sie gepiesackt, was denn mit ihr alles falsch ist. Und hat sie fertig gemacht und gemobbt und das über Jahre lang. Und irgendwann konnte die Hanna nicht mehr und die war am Ende ihrer Kräfte und war so verzweifelt und ist in ihrem tiefen Schmerz ins Haus Gottes gegangen, hat Gott dort ihr Herz ausgeschüttet und hat angefangen zu weinen. Und der Priester, der dort im Gottesdienst, für den Gottesdienst zuständig war, der nimmt sie nicht in den Arm, tröstet sie nicht mit dem Trost Gottes, mit dem Heiligen Geist erfüllt, sagt er tröstende Worte und baut sie auf. Sondern der schimpft sie und er sagt, du betrunkenes Weib, geh deinen Rausch ausschlafen, geh nach Hause. Und leider passiert sowas auch im Haus Gottes, dass mit solchen psychischen Krankheiten nicht so feinfühlig umgegangen wird, sondern dass dann einfach heißt, reiß dich mal zusammen, du musst mehr beten, kümmere dich halt mal um andere, dann wird deine Depression schon von alleine verschwinden, du drehst dich ja auch immer nur um dich selbst. Aber glaub mir, jemand, der Depression hat, der dreht sich nicht um sich selbst, der weiß nicht mal, wie er aus dem Bett in die Dusche kommen kann. So entkräftet und so fertig ist er. Also lasst uns bitte nicht mit einem Richtgeist herumgehen und mit den Fingern aufeinander zeigen und sagen, da muss aber eine schlimme Sünde sein. Oder da ist bestimmt irgendein dämonischer Angriff oder irgendwas muss da sein. Sondern lasst uns feinfühlig und sorgfältig und freundlich miteinander umgehen, in Erbauung und in Aufmunterung. Und ich sage nicht, dass jemand, dem es nicht gut geht, sich nicht selbst hinterfragen sollte. Also ein Beispiel gibt es auch in der Bibel von Hagar und Sarah. Ja? Sarah, die Frau von Abraham, die nicht warten konnte auf Gottes Zeitpunkt und die gesagt hat, ich möchte aber jetzt ein Kind haben, Gott kommt hier irgendwie nicht in die Pötte, jetzt bitte Abraham, zeug doch mit meiner Magd Hagar ein Kind. Und Abraham macht das und letztendlich ist es Zielverfehlung, es ist Sünde. Sie warten nicht, sie harren nicht aus auf den Zeitpunkt Gottes, halten es nicht aus, so lange zu warten, bis Gottes Zeitpunkt gekommen war. Und beide Frauen landen in Depressionen, in schweren, ja, Mental Health Problemen letztendlich, warum? Sie warten Gottes Zeitpunkt nicht ab. Die Hagar gibt dann an mit ihrem schwangeren Bauch und die Sarah wird böse und beide Frauen sind am Ende und sind traurig. Und mit beiden Frauen geht Gott seinen Weg und beide Frauen sieht er und beide tröstet er. Ja, aber wir dürfen schon auch uns hinterfragen, hinter Traurigkeiten, ja, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwo nicht auf Gott gehört? Ist da Schuld in meinem Leben? Ja, die Sünde trennt uns von Gott. Und ja, Sünde führt auch dazu, dass wir schreien dürfen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, es war die Sünde, die Jesus von seinem Vater getrennt hat. Meine und deine Sünde, nicht seine eigene. Und dann zu sagen, ja, wenn ich so tief unten bin, vielleicht ist es einfach die Sünde der Undankbarkeit. Wenn ich ständig nur an meinem Mann alles auszusetzen habe, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn unsere Ehe fragil wird oder wenn sie angreifbar wird. So, wenn ich immer nur auf das Negative gucke und wir sind alles Menschen, jeder Mensch hat auch negative Seiten, auch der perfekteste Mensch wie mein Mann, nein, hat negative Seiten, jeder hat negative Seiten, so. Das heißt, im Philipper steht, wir sollen auf das gucken und unsere Gedanken bewusst auf das Liebliche richten, auf das, was liebenswert ist, was Tugend ist, was Anerkennung verdient, auf das Positive eines Menschen. Und ich glaube, dass da ein Riesengeheimnis und ein Riesenschlüssel drin liegt. So dieses Murren und Motzen, das gefällt Gott nicht, da liegt kein Segen drauf. Auf einem dankbaren Herzen, da dankbar zu sein, wo wir ja von Natur aus vielleicht nicht so dankbar wären und wo wir von Natur aus schon was zu meckern und zu mosern hätten. Und da zu sagen, und ich versuche da das Positive zu sehen und Gott dankbar zu sein, da liegt so viel Segen und so viel auch psychische Gesundheit drin. Jesus leidet mit uns mit. Da steht in der Bibel, in Matthäus 9, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus möchte dir heute anbieten, dass er dein Hirte sein möchte. Er möchte dir heute anbieten, dass dort, wo du zu kämpfen hast, wo du innerlich am Verzweifeln bist, wo du in der Löwengrube bist oder durch die Sinnflut, wo dir das Wasser bis zum Hals steht, wo du am Ertrinken bist, wo du im feurigen Ofen bist. Er möchte dein Hirte sein und er möchte der vierte Mann im Feuerofen sein. Er möchte bei dir sein. Und glaub mir, als ich so tief unten war dort, in diesen tiefsten seelischen, geistlichen Nöten, in dieser tiefsten Finsternis, hatte ich eine neue Begegnung mit Gott. Ich habe mich Gott neu geweiht, auf eine Art und Weise, wie ich es nie tun hätte können, wären diese Ängste nicht da gewesen. So tief und so klar und so schön. Und ich wünschte es niemandem hier. Und ich wünschte mir das auch nicht, ganz ehrlich. Aber diese Gottesbegegnung kann mir auch niemand mehr wegnehmen. Und so war es bei Elia. Als Elia so tief unten war, hat Gott ihn in eine neue Begegnung mit ihm geführt. Auf diesen Berg, in dieses Säuseln hinein und hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. So war es bei diesen Emmaus-Jüngern. Sie waren so niedergeschlagen und so bedrückt. Sie haben nicht mal mehr gemerkt, dass Jesus bei ihnen war. So, wenn du so bedrückt bist, vielleicht kannst du die Gegenwart Gottes nicht mehr spüren. Du liest Bibel und nichts redet zu dir. So, die Emmaus-Jünger haben nicht gemerkt, dass es Jesus war. Aber im Abendmahl haben sie Jesus neu entdeckt und haben gemerkt, sie hatten eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das ist auch diese Stelle in Korinther, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. So die Kraft und Freude seiner Auferstehung begegnet uns neu. Und Gott möchte uns zubereiten und deshalb führt er uns durch solche Tiefen hindurch. Und deshalb lässt er es zu, dass wir auch mal betrübt sind bis zum Tode. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Und damit möchte ich schließen mit einem Segenswunsch für euch aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber, Hoffnung, es gibt Hoffnung, es kommt wieder ein Sonnenaufgang. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aus Römer 15, Vers 13. Amen.